Hier ist Christian Kohrs und das ist The Passenger. Mein Gast heute, Johannes Müller-Salo. In seinem gerade erschienenen Buch Auf Achse beschäftigt sich der Philosoph mit dem Phänomen Pendel. Wir sprechen darüber, wie wir zu einer Gesellschaft von PendlerInnen wurden und was das für die Zukunft der Mobilität bedeutet. Los geht's! Hallo Johannes, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
Hallo Christian, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Wir wollen uns heute unterhalten über ein Thema, das gerade im großen, weiten Themenfeld Mobilität sehr, sehr weiten Raum einnimmt. Und zwar geht es um das Pendeln und das Ganze aber nicht nur auf so einer rein praktischen Ebene, sondern direkt auf eine philosophischen Betrachtung. Du bist Philosoph, hast dich mit der Entstehung der Pendelei sozusagen und allen Auswüchsen, die das genommen hat, befasst und eben auch geguckt, was macht das mit den Menschen eigentlich und wie definieren sich Menschen über das Pendeln. Da steigen wir später ein. Auf Achse heißt dein Buch, das ist gerade erschienen. Und bevor wir jetzt zu dem Thema kommen, würde ich dich bitten, einmal kurz zu erzählen, wie kommt man auf so ein, ja jetzt erstmal überhaupt nicht philosophisch anmutendes Thema als Philosoph?
Ja, ich würde sagen, da sind zwei Sachen zusammengekommen. Auf der einen Seite theoretisches Interesse und dann auf der anderen Seite auch so die eigene Biografie. Also theoretisch vielleicht damit angefangen, ich beschäftige mich jetzt schon seit Jahren auf der einen Seite mit Fragen der Klimaethik und der Umweltethik. Und auf der anderen Seite, das ist so Hauptgegenstand meiner aktuellen Forschung, mit Fragen des städtischen Lebens und vor allem des gelingenden städtischen Lebens. Und wenn man sozusagen diese beiden Seiten oder diese beiden Themenkreise zusammendenkt, dann ist das gar nicht mehr so wahnsinnig weit bei Mobilitätsfragen. Du hast das ja gerade ganz zu Anfang schon genannt, die ja in allen Diskussionen rund um die Klimakrise eine ganz zentrale Rolle spielen, dann ist es eben gar nicht so weit, dass man beim Thema des Pendeln landet. Und natürlich kommt dann die biografische Seite auch dazu, also dass man selber seit Jahren in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder auch pendeln muss. Und ich würde tatsächlich, wenn ich das einfügen kann, einschneidendes Erlebnis, das auch kurz im Buch vorkommt, das mich wirklich, ich würde sagen, wie so eine Art Initialzündung zu dem Thema gebracht hat, erwähnen. Ich bin längere Zeit fernpendelnd unterwegs gewesen, regelmäßig auf der wunderschönen Mittelrheinstrecke, eine der schönsten Zugstrecken Deutschlands zwischen Koblenz und Mainz. Und wenn man die Strecke selten fährt, dann ist man sofort bei sozusagen den Fixpunkten, die es dort auf der Route gibt, also die großen Burgen etc., der Loreleifelsen, was man da alles kennt. Und als ich nun diese Strecke regelmäßig gefahren bin, dann fängt man irgendwann an, nicht mehr nur auf diese großen Sachen zu schauen, sondern auch auf kleinere Punkte. Und so habe ich dann eines Tages entdeckt, dass direkt gegenüber von dem Loreleifelsen so ein Betonwerk liegt auf der anderen Rheinseite, wo auch draußen ganz, ganz viele Betonelemente lagern. Und das einem wirklich im Wortsinne, das zunächst einmal überhaupt nicht auffällt. Weil wenn man das so selten lang fährt, man liest auf der Gegenseite den Schriftzug Lorelei groß, man ist also darauf ganz fixiert. Und erst, wenn man das regelmäßig fährt, das war wirklich so eine Art Initialzündung, dann zu sehen, ja, dann ändert sich die Wahrnehmung, dann ändert sich das Raumgefühl. Und damit beginnen irgendwie auch die spannenden philosophischen Fragen. Was macht das Pendeln mit uns, jenseits dessen, dass es uns von A nach B bringt und das in schöner Regelmäßigkeit? Also so eine Mischung aus theoretischem Interesse und biografischer Prägung, wie das wahrscheinlich sehr oft ist, wenn man zu einem bestimmten Thema findet.
Es ist lustig, weil meine Assoziation mit Pendeln ist, also früher während des Zivildienstes bin ich oft mit dem Auto gependelt und meine einschneidende Erinnerung daran ist eigentlich, dass ich irgendwann zum Punkt gekommen bin, wo ich mich überhaupt nicht mehr an die Fahrt erinnern konnte, wo das irgendwie so ein Automatismus war und dann war ich halt an dem Ort da und eben zwischendurch, da war überhaupt nichts mehr an Beobachtung. Gut, aber lassen wir das Anekdotische mal beiseite, um mal ins Thema einzusteigen. Also ich habe jetzt mal eine Zahl rausgegriffen, die du auch erwähnst im Buch, dass es darum geht, dass einfach 60% aller in Deutschland sozial versicherungspflichtig Beschäftigten, also das sind über 20 Millionen Menschen im Jahr 2022, sind PendlerInnen. Das ist ja erstmal eine gewaltige Zahl und spricht ja auch dafür, dass es wirklich lohnenswert ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch mal zu überlegen, wo das Ganze hingeht, bevor wir das tun. Jetzt aber gerne zum Einstieg mal den Blick zurück. Woher kommt überhaupt das Pendeln sozusagen? Was ist der Kern des Pendelns?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage und ich glaube auch schon die Frage, die so ein bisschen zeigt, wo die ganz großen Probleme da liegen. Wenn man mal historisch zurückschaut, dann sieht man, dass Pendeln ein typisches Produkt der Industrialisierung ist und damit auch der modernen Gesellschaft. Also was ist Pendeln im Kern? Pendeln ist ja im Kern zunächst einmal eine Verbindung zwischen dem Arbeitsort und dem Wohnort und eine Verbindung, die typischerweise ein bisschen weiter auseinander liegt, sozusagen. Also wenn ich 10 Minuten mit dem Rad unterwegs bin, dann würde ich mich vielleicht nicht als Pendlerin bezeichnen, wenn ich täglich zur Arbeit fahre. Es ist schon eine gewisse Entfernung drin. Und damit das überhaupt möglich ist, täglich eine gewisse Entfernung zurückzulegen, brauchen wir zuallererst die technischen Möglichkeiten dazu, sprich Möglichkeiten, Menschen in überschaubarer Zeit täglich von A nach B zu bringen. Und das ist gewissermaßen die eine Seite des Ursprungs des Pendelns. Die andere Seite ist dann aber die Motivation der Einzelnen. Also sozusagen die technische Möglichkeit, in überschaubarer Zeit von A nach B zu kommen, bringt mir ja alleine noch nicht so viel, wenn ich nicht auch eine Motivation dazu habe. Und auch dort landen wir dann wieder in den Hochzeiten der Frühindustrialisierung. Also wir bewegen uns da so in England in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, in anderen europäischen Staaten, den USA kommt es dann ein bisschen später. Das ist die Motivation, dass die industrialisierten Hotspots oder die sich industrialisierenden Städte im frühen 19. Jahrhundert Städte sind, die durch massive soziale Probleme gekennzeichnet sind. Die Städte wachsen rasant, was die Bevölkerungszahl angeht, ohne dass die Stadtkerne mitwachsen. Und in diesen Stadtkernen sind also die Wohnverhältnisse zunehmend sehr, sehr eng. Es sind Wohnverhältnisse, die gesundheitspolitische Fragen aufwerfen. Und in dieser sozusagen schwierigen Situation sind es dann zunächst die wohlhabenden Gruppen der Gesellschaft, die sozusagen die Chancen der neuen Technik erblicken, indem sie rausziehen, indem sie sagen, okay, wir ziehen vor die Tore der Stadt und müssen dann aber, weil wir nach wie vor unsere Büros, unsere Kontore in den Innenstädten haben, täglich diesen Weg zurücklegen. Und so sehen wir historisch, wie das Pendeln entsteht im 19. Jahrhundert. Auf der einen Seite die technischen Möglichkeiten, auf der anderen Seite die Motivation der zunächst Wohlhabenden der Innenstädte zu entkommen.
Das ist ja insofern auch total interessant, finde ich, weil es ja zeigt, dass einfach historisch dieses Thema Pendeln ja mal aus einer ganz anderen Ecke kommt als heute. Weil heute denkt man ja vor allen Dingen, also ich zumindest als jemand, der überzeugter Städter ist, sehe immer als erstes, dass es Menschen sind, die ja gezwungen sind sozusagen, weil sie halt Ansprüche an eine bestimmte Größe von Wohnraum haben, dass sie gezwungen sind, diese weiten Wege auf sich zu nehmen und teilweise stundenlang irgendwo hin und wieder zurückfahren jeden Tag. Historisch aber, du hast es eben selbst erwähnt, war es eigentlich umgekehrt, dass es ja eher einen hohen Status hatte. Also, dass man diese Zeit sozusagen auf sich genommen hatte und gleichzeitig damit gezeigt hat, dass man ja es sich leisten kann, eben außerhalb zu wohnen und dann zu seiner Arbeit in die Stadt zu fahren. Wann begann das denn wirklich so zu erodieren, dass wirklich dieses Pendeln zu einem ja, Massenphänomen wurde?
Also auch dort gilt, glaube ich, ein Stück weit das, was wir eben gerade schon hatten, nämlich auf der einen Seite die technischen Möglichkeiten und auf der anderen Seite die Motivation. Wie wir das bei vielen sozialen Phänomenen haben, die Elite fängt sozusagen damit an und dann versuchen Teile der Mittelschicht und später dann aber auch der besser ausgebildeten, gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft nachzuziehen. Und damit haben wir sozusagen den Durchbruch des Pendelns als Massenbewegung, sage ich jetzt mal, in der Zeit, in der auch die Suburbanisierung als Phänomen ganz, ganz stark die Städte ergreift. Das heißt, in der zunehmend mehr Vororte, Vorstädte entstehen, die ganz primär auf Schlaf- und Wohnfunktionen hin ausgerichtet sind. Und da bewegen wir uns historisch. England hat wieder ein bisschen Vorsprung, schon im frühen 20. Jahrhundert. Und wenn wir zum Beispiel auf die Bundesrepublik schauen, sind es dann vor allem die ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, wo also die Suburbanisierung ganz massiv zunimmt und damit auch das Pendeln. Und das sind auch Beispiele, wo man das sehr schön sieht. Also zum Beispiel, wenn man auf Postkarten schaut aus Deutschland, so aus der frühen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da sieht man genau das Phänomen, das uns heute völlig ja geradezu absurd erscheint. Das Phänomen, dass die besten Plätze in den Innenstädten, die Marktplätze etc. als Autoparkplätze genutzt werden. Also wo wir doch eigentlich heute in den meisten Städten wieder Cafés finden etc. Die Leute, wer es sich leisten kann, wohnt im Vorort und sozusagen das städtische Zentrum ist zuallererst ein Parkplatz. Und da gibt es also spannende Bilder aus der Zeit, die also auch deutlich machen, wie da die Gewichtung lag oder so die allgemeine gesellschaftliche Wertung der Innenstädte auch.
Stimmt, du erwähnst es ja im Buch, dass es Postkarten gibt aus diesen Tagen, wo einfach dann neben den lokalen Sehenswürdigkeiten auch immer der Marktplatz, Parkplatz, also sehr prominent in Szene gerückt wird.
Genau.
Erinnere ich mich selbst auch noch dran in meiner Kindheit, wie das eben, also tatsächlich die Stadt einfach nur Fläche war, dass Autos dort halt möglichst zentral geparkt werden konnten. Inzwischen erleben wir ja, dass es in Teilen zumindest zurückgedreht wird, beziehungsweise ein großer Kulturkampf entbrannt ist. Ehe wir uns dem vielleicht nochmal widmen, würde ich gerne nochmal kurz ein bisschen allgemeiner darüber sprechen. Was macht denn das Pendeln mit den Menschen? Was sind denn so, welchen Einfluss nimmt denn dieser Umstand, dass man auf einmal täglich eine bestimmte Strecke von A nach B zurücklegt auf, ja, ich sag mal, den Einzelnen, aber eben auch die Gesellschaft?
Also Ich glaube, und das ist tatsächlich auch eine Erkenntnis, mit der ich sozusagen nicht angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, sondern die erst Stück für Stück im Prozess dieses Schreibens entstanden ist und gerade auch in der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Pendelns, über die wir jetzt ganz kurz gesprochen haben. Ich glaube, was das Pendeln mit Gesellschaften und damit auch den Einzelnen macht, ist, dass in unserer Gesellschaft, in unseren modernen Gesellschaften, das Pendeln so eine Art organisierendes Grundprinzip ist, weil das Pendeln sozusagen eine Kulturtechnik ist, die ganz zentral dafür ist, wie wir Räume insgesamt nutzen, aber damit auch, wie Menschen sich in verschiedenen Räumen verhalten. Also wir haben das gerade schon angesprochen mit der Frage, wer kann wo wohnen? Das Pendeln macht es überhaupt erst möglich, sozusagen sich diese Frage im umfassenderen Sinne zu stellen, weil wir eben nicht mehr gezwungen sind, direkt in der unmittelbaren Nachbarschaft etwa unserer Arbeitsstätte zu wohnen, sondern freier länger uns im Raum bewegen können, deswegen auch stärker uns darüber Gedanken machen können, was für ein Mensch möchte ich denn sein, indem ich in einem bestimmten Ort wohne. Also das setzt ja erstmal bestimmte Freiheiten voraus, dort überhaupt hinreichend mobil zu sein. Aber mit dieser Frage, was möchte ich denn sein, geht natürlich sofort auch wieder eine gesellschaftliche Strukturierung einher. Das kennen wir alle, wenn wir heute uns bemühen, in urbanen, dicht besiedelten Räumen eine Wohnung zu finden zu einem einigermaßen akzeptablen Preis. Oder auch, wenn wir uns etwa Gedanken über unsere Mobilität machen und selber denken, naja, ich würde zum Beispiel vielleicht gerne weniger Auto fahren, aber wie sieht denn das in meinen Regionen eigentlich aus? Was kann ich denn gut mit Bus und Bahn erreichen? Also ich glaube, es ist so ein typisches Zwei-Seiten-Phänomen, wie wir das oft in der modernen Gesellschaft haben, dass das Pendeln auf der einen Seite als großes Strukturprinzip es ermöglicht, größere Freiheiten zu haben. Wir sind unabhängiger vom Wohnort, wir können uns stärker im Raum verteilen, aber dass damit natürlich sofort wieder das Schaffen auch neuer sozialer Strukturen und damit auch Eingrenzungen einhergeht. Also sozusagen ganz kurz zusammengefasst, ich glaube, Pendeln bestimmt uns in wesentlichen Hinsichten mit, als es uns auf der einen Seite Optionen eröffnet, Spielräume eröffnet, aber zugleich diese Spielräume sozial strukturiert sind und wir unterschiedlich in der Lage sind, uns in diesen Strukturen zu bewegen, je nachdem auch, welche individuellen Voraussetzungen wir mitbringen, ob es um Güter geht, ob es um unsere persönlichen Fähigkeiten geht, unsere soziale Position und solche Dinge.
Interessant finde ich jetzt an dem, was du gerade gesagt hast, also du hast so ein Schlagwort gesagt, das ich total wichtig finde in dem Zusammenhang, eben, dass man freier wird. Und meine These wäre, oder meine Gegenthese wäre eigentlich, dass man ja gerade beobachten kann, dass sich das irgendwo umgekehrt hat. Also früher, klar, hatte man mehr Wahlfreiheiten, man konnte sein Leben besser planen, je nach finanziellen Möglichkeiten. Heute ist aber eher so, dass Leute ja, wie ich eben schon meinte, tendenziell ein bisschen rausgezwungen werden aus den Städten. Das erlebe ich in meinem persönlichen Umfeld auch. Also sehr viele Menschen leben hier mit Familien, deren Größe eigentlich schon die Kapazität der Wohnung übersteigt und warten jetzt darauf, dass sie irgendwo eine Gelegenheit finden, in noch halbwegs brauchbarer Entfernung eine Wohnung zu finden. Also sprich, da gar kein positiver Bezug zum Pendeln drinsteckt in dieser Lebensplanung mehr. Und andersrum, man das ja auch, war zumindest mein Empfinden, gesehen hat, dass im Zuge der Corona-Pandemie, als das Homeoffice einmal aufkam, das ja sehr rege angenommen werden musste und jetzt in den Phasen, wo man das auf einmal versucht zurückzudrängen, ja wirklich das eigentlich eine Art Freiheit ist, die die Leute gar nicht mehr aufgeben wollen. Das finde ich total spannend. Um aber jetzt beim Pendeln an sich nochmal zu bleiben und wir haben jetzt eben schon über das Auto gesprochen. Was mich nochmal interessieren würde, ist bei deiner Arbeit über das Pendeln, wo hast du denn so die großen Brüche erkannt? Weil also so ein erster wäre ja schon in dem Moment, wenn man sagt, okay, damals gab es halt dann die Reichen. Da gibt es zum Beispiel, das erwähnst du ja in deinem Buch auch, in Berlin, als damals die S-Bahn eingerichtet wurde, gab es die sogenannten Bankierzüge. Das waren dann eben so etwas vornehmer ausgestattete S-Bahn-Waggons, die dann auch ohne große Zwischenhalte bis ins Zentrum gefahren sind und gleichzeitig dann eben die Massentransportmittel für die Arbeiterschaft, die eben dann natürlich auch dafür nicht so viel zahlen konnte. Aber interessant finde ich dabei insbesondere eben der Bruch zum Auto. Und was gab es eventuell noch für Brüche, die du beobachtet hast, wo du sagen kannst, okay, da hat sich Pendeln nochmal irgendwie neu definiert für die Menschen?
Ich würde sagen, dass da vor allem drei Punkte aus meiner Sicht zu nennen sind. Das erste, das haben wir im Grunde schon drüber gesprochen, sozusagen der Wechsel vom Pendeln als, ich sag mal, soziale Praxis eines kleinen, tendenziell elitären Teils der Gesellschaft hin wirklich zum Massenphänomen, das in jeder Hinsicht einfach vor andere Herausforderungen gestellt hat, wenn sozusagen nicht mehr nur die oberen 10.000, diese sprichwörtlichen oberen 10.000 fahren, sondern auf einmal sozusagen große Teile der Gesellschaft pendeln und wir also zu Beginn des 20. Jahrhunderts so eine quantitative Explosion sehen, die einhergeht im quasi doch weitgehend historisch parallel, die einhergeht mit einem Wechsel des Verkehrsträgers. Also sozusagen, da hatten wir jetzt ja implizit schon drüber gesprochen. Zu Anfang sind es die Bahnen und die Busse, damals zunächst noch Pferdebusse, dann auch auf Schienen von Pferden gezogene Busse oder auch Straßenbahnen oder die elektrischen Straßenbahnen. Wir entstehen dann aus diesen Pferdebahnen hin zur Individualmobilität, zum Fahrrad, aber dann natürlich vor allem seit dem 20. Jahrhundert, seit den ersten Jahren, Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zum Auto. Also ich würde sagen, der erste große Bruch ist wirklich dieser enorme quantitative Sprung, den wir erleben. Der zweite Bruch, das ist im Grunde dieses Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Zwang, das du gerade angesprochen hast, würde ich sagen, das ist ein Bruch, der ja, oder vielleicht müsste man eher sagen, eine Bruchlinie, die sich jetzt schon seit Jahrzehnten durchzieht, dass das parallel zu diesem Trend der Suburbanisierung, die Leute ziehen raus in die Vororte, die Vorstädte, wir nach dem Zweiten Weltkrieg auch die einsetzende Gegenbewegung haben, nämlich das, was wir heute unter dem Stichwort Gentrifizierung diskutieren, wiederum zunächst in England, aber dann die letzten Jahrzehnte kennen wir das alle aus ganz vielen großen Städten, also dieser Trend, zurück in den Innenstädten zu wohnen. Und das macht im Grunde die ganze Sache noch unüberschaubarer und komplexer, weil gleichzeitig sozusagen der Trend in die Vorstädte nicht abgerissen ist. Die Vorstädte bleiben zentral und wichtig, nehmen auch quantitativ in ihrer Bedeutung durchaus noch zu. Aber man steht eben genau vor dem Spannungsfeld, was du ja gerade so schön beschrieben hast. Was ist daran eigentlich noch Freiheit? Was ist noch Zwang? Wer sozusagen wird in die Vorstädte verdrängt, weil die städtischen Zentren wieder attraktiv werden? Wer hat aber nach wie vor vielleicht auch so einen Vorstadttraum? Also des Deutschen liebste Wohnform, ist das ein Familienhaus? Da sind wir irgendwie auch noch kulturell mit konfrontiert, egal wie wir das dann persönlich ausdeuten. Also ich würde sagen, das ist hier diese zweite große Bruchlinie, die sich durchzieht. Und die dritte Bruchlinie, das ist gewissermaßen die, mit der wir aktuell aus meiner Sicht konfrontiert sind, nämlich die große Frage nach der Zukunft der Mobilität im Angesicht der Klimakrise. Also wo wir diese großen Entwicklungen haben, wie gehen wir denn jetzt damit um, wenn wir in ja verhältnismäßig kurzer Zeit, 2 Jahrzehnten, die Mobilität komplett umorganisieren wollen. Und gerade die Alltagsmobilität ist dafür ja ganz entscheidend. Also diese Pendelstrecken sind ja in vielen Hinsichten ein Schlüssel dazu, zukunftsfähige, klimakrisensichere oder der Klimakrise angemessen begegnende Mobilitätsformen auch zu finden.
Tatsächlich, dazu hatte ich einen Satz bei dir gefunden, ein Buch, den ich interessant fand, war, dass du dort schreibst, in Zeiten der Klimakrise muss das Pendeln in die Städte nicht attraktiver werden, sondern völlig neu organisiert. Da würde ich gerne gleich nochmal drüber sprechen, aber bevor wir auf dieses Zukunftsbild oder mögliche Zukunftsszenarien kommen, vielleicht nochmal tatsächlich dieses Thema, das ja auch sehr, sehr präsent ist, sobald es irgendwie darum geht, Mobilität anders zu strukturieren, dass man direkt in so einem Kulturkampf landet. Du widmest da auch ein ganzes Kapitel diesem Phänomen, dass inzwischen sogar die Pendelmobilität, also die ja in vielen Fällen, also im Auto, die in vielen Fällen ja total dysfunktional ist, einfach weil die Infrastruktur ja gar nicht mal ausreicht, um diese Verkehrsströme zu bewältigen, dass aber selbst die Gegenstand dieses Kulturkampfs geworden ist, dass halt bestimmte Befürworter der ja Automobilität selbst da noch irgendwie eine Freiheit verorten, die einem jetzt weggenommen werden soll, wenn man ja in die Busse gezwungen wird oder die Bahnen. Was glaubst du, wieso ist das so stark? Wieso ist das wieso polarisiert das so heftig die Menschen?
Also ich persönlich bin der Meinung, dass sich gerade an diesen Kulturkämpfen zeigt, und das ist, glaube ich, für das Grundverständnis der Problematiken, die sich rund um das Pendeln spinnen, ganz zentral, dass sich in diesen Widerständen zeigt, dass es beim Pendeln eben nicht nur um, ich sage jetzt mal, organisatorische Fragen geht, wie gelangen wir effizient von A nach B, und es auch nicht nur um Gerechtigkeitsfragen geht. Du hast ja eingangs erwähnt, Stichwort Mobilitätsarmut, etc., also die Fragen, wer hat welchen Zugang zu welchen Mobilitätsmöglichkeiten, wie ist das fair gestaltet, sondern dass es ganz stark auch um sowas wie soziale Hierarchien geht, um sowas wie soziale Wertschätzung und um das, was in der Philosophie gerne mal als Anerkennung bezeichnet wird. Also die Frage, wer gilt aufgrund dessen, was er oder sie tut, was in der Gesellschaft, wer hat welche Position, wer wird wie geschätzt. Und ich glaube, das hat viel mit der Geschichte des Pendelns zu tun, dass das Pendeln eben ursprünglich ein Elitephänomen war und dass sich sozusagen dann andere Schichten dem nachgestrebt sind und dass auch gerade das individuelle Pendeln ein absolutes Elitephänomen war. Also die ganz Reichen in der Urphase konnten noch mit ihrer eigenen privaten Kutsche fahren und mussten nicht mal in die Züge rein. Und dass wir also bis heute am Pendeln Fragen der sozialen Wertschätzung hängen haben. Und das gibt es auch, also Autohistoriker haben das sehr schön herausgearbeitet, dass man zum Beispiel beim Autofahren sieht, Erst geht es um die Frage, fahre ich überhaupt Auto? Kann ich mir das also leisten, diese Form der Individualmobilität? Aber in dem Maße, wo sich immer mehr Gruppen das leisten können, ist das Ob-Auto-Fahren gar nicht mehr so spannend, sondern das Wie fahre ich Auto? Sprich, welche Marke, was kann sozusagen der Schlitten, wie viel PS habe ich unter der Haube? Und ich glaube, von dort ist es dann auch gar kein weiter Weg zu etwa so hartnäckigen Diskussionen wie um das Dienstwagenprivileg und die steuerrechtlichen Regelungen, weil eben diese Fragen von Anerkennung und Wertschätzung da ganz stark mit drin hängen. Und ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Dimension sozusagen immer mitzureflektieren, weil wir so nach meiner Auffassung besser verstehen können, warum wir da zum Teil Debatten führen, die auf den ersten Blick, ja, du hattest ja gerade schon das Stichwort der Dysfunktionalität der Automobilität in engen urbanen Räumen, also wo man erstmal auf den ersten Blick denkt, naja, das scheint doch irgendwie rein von der Materie her relativ klar zu sein, in welche Richtung so eine Lösung gehen muss. Warum funktioniert das trotzdem nicht? Warum gibt es diese hartnäckigen Widerstände? Und ich glaube, da ist sowas wie kulturelle Anerkennung, kulturelle Wertschätzung ganz entscheidend als Dimension, die wir mit verstehen und mit reflektieren müssen, um diese Probleme auch in Zukunft so zu bearbeiten, dass wir einen Weg finden in eine klimakrisenfeste zukünftige Mobilität.
Du erwähnst es ja in deinem Buch selbst und das ist ja gerade so eine Diskussion, die man erlebt. Also das Pendeln hat ja in dem Sinne wieder ein gewisses Comeback, dass ja gerade das Thema Homeoffice, ich hatte es erwähnt, wird ja in sehr vielen Betrieben gerade eher wieder ein bisschen zurückgefahren. Das heißt, Präsenzzeiten werden erhöht. Das heißt also, Pendelströme nehmen in dem Sinne wieder zu. Gleichzeitig die Alternativen, dass man jetzt sagt, okay, es wird jetzt massiv der ÖPNV ausgebaut. Das hat ja jetzt zumindest in den letzten 5 Jahren auch nicht in dem Maße stattgefunden, dass man sagen kann, okay, die Leute verändern vielleicht ihr Verhalten, sondern man kann ja eher davon ausgehen, dass die halt sich dann doch wieder häufiger einfach ins Auto setzen, die Menschen. Und das mag dann halt vielleicht ein elektrifiziertes Auto sein, statt eines mit Verbrennungsmotor. Aber strukturell ändert sich ja jetzt erstmal nicht viel. Was wäre denn der Gegenentwurf, den du dort siehst? Also und jetzt gar nicht mal nur aus den bekannten Vernunftargumenten, sage ich mal, hergeleitet, sondern wirklich auch aus einer philosophischen Perspektive. Was könnte so das Bild von Pendelmobilität sein, dass wir uns vielleicht einfach kollektiv mal ausmalen sollten, um vielleicht auch am Ende die positiven Qualitäten von Pendelmobilität wieder zurückzugewinnen. Also nur um ein Stichwort noch reinzuwerfen, an einer Stelle ist ein Kapitel überschrieben, das Pendeln als Schule der Demokratie. Also es gibt ja viele positive Aspekte, eben angefangen von so einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, in dem man sich bewegt, bis hin zu den Themen, dass man ja wirklich auch sowas wie zweckfreie Zeit theoretisch erleben kann, wenn man pendelt, weil man eben noch nicht am Arbeitsplatz ist. Aber ich will jetzt nicht hier zu sehr direkt zerfasern, und wegkommen von dem Punkt, worum ich dich ja bitte, so ein, eben so das Bild mal zu malen, das du hast, wenn du jetzt wirklich überlegst, wie kann man das Thema Pendeln wieder fixen, sozusagen.
Ja, also das ist ja natürlich sozusagen die ganz große Frage, vor der wir stehen. Und ich glaube zum einen, dass es da nicht den Masterplan gibt, sondern je nachdem sozusagen, in welche lokalen Kontexte man schaut, man da auf sehr, sehr unterschiedliche Sachen schauen muss. Also etwa im dünn besiedelten ländlichen Raum wird die Zukunft des Pendelns eine andere sein als jetzt in dicht besiedelten urbanen Räumen. Ich würde grundsätzlich dafür plädieren, dass wenn wir uns das Pendeln anschauen, dass wir gewissermaßen nicht nur auf einen Aspekt, sondern auf zwei Aspekte schauen. Wenn man sich mal so fragt, was ist das Pendeln im Kern, dann kann man sagen, man hat auf der einen Seite einen Wohnort und man hat auf der anderen Seite einen Arbeitsort und die Strecke dazwischen. Und mein Eindruck scheint der zu sein, in der ganzen Debatte, die wir über nachhaltige zukünftige Mobilität führen, dass wir sozusagen uns fast ausschließlich auf die Strecke dazwischen konzentrieren. Also du hast es gerade schon angesprochen, Stichwort Antriebswende, sozusagen der Wechsel hin zu E-Autos, aber natürlich auch die Frage, was können wir vom Auto insgesamt verlagern zu Bus und Bahn etc., dass wir also da aber vor allem auf die Strecke schauen zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsort. Und mein Plädoyer wäre, dass wir nicht zu schnell in diesem Rahmen, der historisch gewachsen ist, stehen bleiben, sondern uns auch die Frage stellen, wie können wir vielleicht noch grundsätzlicher über das Verhältnis von Arbeits- und Wohnort nachdenken. Weil wenn wir sozusagen in diesem klassischen Bild bleiben, dann haben wir das Grundprinzip des Pendelns schon akzeptiert, nämlich dass unsere Städte, unsere Räume funktional getrennt sind. Hier wohnen wir, dort arbeiten wir, dort gehen wir aus etc., sondern dass wir uns grundsätzlicher einen Schritt zurücktreten und fragen, wie können wir vielleicht diese Bereiche wieder näher aneinander bringen und wie können wir dafür sorgen, dass viele Pendelwege wirklich überflüssig sind. Und dann reden wir gewissermaßen nicht mehr nur übers Pendeln, dann reden wir natürlich über auch so Fragen wie die Wohnproblematik, über die wir jetzt schon mal gesprochen haben, oder allgemeiner über die vielleicht ganz grundsätzliche philosophische Frage, was macht denn eigentlich ein gutes Leben im Raum aus? Also wie wollen wir unsere Funktionen, die wir alle im Alltag erfüllen müssen, neu miteinander verbinden? Also mein Plädoyer wäre wirklich dafür zu sagen, wir müssen uns ein bisschen aus dieser Pendellogik als erstes verabschieden, wo wir an einem Ort wohnen, an anderen Orten arbeiten und dann die Strecke dazwischen klimafreundlich organisieren müssen und mehr über diese funktionale Trennung insgesamt nachdenken. Das sind natürlich ganz dicke Bretter, die dann zu bohren sind, das ist gar keine Frage, aber so ein Stück weit, das ist ja auch das Schöne an der Philosophie, dass man sich ja auch diese mal vornehmen darf, um mal so ein bisschen zu schauen.
Wobei es ja tatsächlich immer sehr, sehr direkt ins Praktische kippt, also weil es sind ja sehr, sehr drängende gesellschaftliche Fragen, die da dranhängen. Was ich mich frage, ist, ob man nicht auf der anderen Seite vielleicht auch den, ich sag mal, den, ob der Respekt vorm Pendeln vielleicht auch wieder größer sein sollte. Also, weil wenn ich mir angucke, was es eben gerade für Debatten gibt, also jetzt am Tag, bevor wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, gab es gerade eine Entscheidung, dass in Berlin das Volksbegehren für eine autofreie Innenstadt jetzt doch durchgeführt werden kann und ich finde es ein total spannendes Experiment, jetzt erstmal so neutral in den Raum gestellt, weil irgendwie radikale Veränderungen auf jeden Fall immer mehr in Bewegung setzen, als wenn man jetzt irgendwie versucht, hier und da kleinere Dinge zu verändern. Aber was ich mich eben auch frage, ob da drin nicht auch eine sehr, sehr privilegierte Sichtweise steckt, in dem Moment, wo man sagt, okay, ich wohne hier in der Stadt, ich habe keinen Bock mehr auf so viele Autos und übersehe dann aber sehr viele Dinge, weil natürlich sehr, sehr viele Menschen am Ende trotzdem irgendwie zu den Arbeitsplätzen kommen müssen, die mir ein gutes Leben ermöglichen. Also sei es jemand, der im Café arbeitet, der an der Kasse sitzt, im Supermarkt und so weiter und so fort. Das ist ja auch was du im Buch erwähnst, an einem Beispiel. Ich glaube, es war ein literarisches Beispiel, wo es auch darum ging, dass eine alleinerziehende Mutter eben in dieses komische Dilemma reingerät, dass sie halt sowieso schon lange zum Arbeitsplatz pendeln muss, dann aber halt ihre Wohnung verliert, weil das Luxus saniert wird, weiter wegziehen muss, gezwungen wird, sich ein Auto zuzulegen, von den Raten dann zunehmend überfordert wird und dann tatsächlich in so eine Obdachlosigkeit droht hinabzugleiten. Das sind ja ganz, ganz realistische Szenarien, muss man ja tatsächlich sagen inzwischen. Glaubst du andersrum, dass es vielleicht auch mal gut wäre, wenn einfach die Menschen, die halt in der glücklichen Situation sind, ich sag mal, pendelfrei zu leben, das ein bisschen ernster nehmen, dass das für andere Menschen einfach wichtig ist, gut zu pendeln?
Auf jeden Fall. Und das ist, da sind wir ein Stück weit wieder bei der langen Bruchlinie, über die wir vorhin gesprochen haben, dieses Nebeneinanders von auf der einen Seite des Zurückziehens in die Innenstädte, Gentrifizierung sozusagen, die Innenstädte werden wieder attraktiv und aber zugleich des weiteren Anwachsens der Vorstädte, wo es natürlich auch um die Frage geht, wie du das gerade beschrieben hast, wer wird zum Beispiel aus den Innenstädten verdrängt und ist dann gezwungen zu pendeln. Also ich kann das alles nur unterschreiben, was du gesagt hast und glaube auch, das ist eine der besonders großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, dass gerade die urbanen Zentren dazu gebracht werden müssen, wenn sie bei der neuen Mobilität ansetzen, bei ihren BewohnerInnen direkt als allererstes anzusetzen. Und das ist ja auch ein Problem, was wir in vielen Metropolen beobachten können, dass versucht wird, etwa den Autoverkehr zu reduzieren, aber dass das meistens auf Kosten derjenigen geht, die im Umland wohnen. Und ich sehe ganz viele philosophische Wege, wie man irgendwie begründen könnte, dass man da direkt in den Zentren ansetzen muss. Wer urban in bester Wohnlage wohnt, hat die besten Möglichkeiten, auf Bus und Bahn umzusteigen. Da gibt es immer Ausnahmen, also zum Beispiel körperlich eingeschränkte Personen. Aber im Regelfall gilt das eben doch. Und das bedeutet natürlich, dass die Menschen, die anders darauf angewiesen sind, in die Städte überhaupt erst reinzukommen, weil es um ihre Arbeit geht, weil es darum geht, bestimmte kulturelle Angebote wahrzunehmen, dass die gewissermaßen einen Vorrang haben. Also sozusagen in einem Satz formuliert, von allen urbanen Parkmöglichkeiten, die es so gibt oder geben sollte, ist die Möglichkeit des Anwohnerparkens in vielen urbanen Zentren sicherlich die am wenigsten gerechtfertigt ist und wo wir sozusagen am Anfang ansetzen müssen, wenn es darum geht, die Städte für die Mobilität der Zukunft auch umzugestalten.
Das ist auf jeden Fall jetzt auch schon wieder ein wahnsinnig guter Bogen, direkt so ins konkrete Politische einfach zu sagen, okay, man muss, eben da hängt dann wieder die Verteilung des Raums mit dran. Und also ich habe jetzt gerade so einen kleinen Aha-Moment, weil Parkraum, Anwohnerparken, kenne ich auch die Debatte darum, vor allen Dingen, wenn es um die Bepreisung von diesem Raum geht. Interessant finde ich aber, dass ich gerade so ein bisschen Verständnis entwickle dafür. Es gab mal, also kurze Anekdote hier in Hamburg, während der letzten, ich glaube es war Bürgerschaftswahl, Plakate von einer liberalen Partei, sage ich mal, die Abschaffung des Anwohnerparkens gefordert haben. Aber in Innenstadtlage diese Plakate aufgehängt haben. Und irgendwie die Logik war ja klar, okay, für die Leute von außen, aber wen wollen die damit erreichen? Jetzt würde ich fast sagen, sie würden aufgeschlossene Menschen erreichen können, die sozusagen über ihren eigenen Horizont hinausdenken und dieses Thema Gerechtigkeit sozusagen sehen oder Anerkennung der Menschen, die pendeln müssen, in denen einfach ihnen mehr Parkplätze zur Verfügung gestellt werden, als eben ohnehin da sind. Interessanter Bogen. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist von dir, aber für mich macht das auf einmal Sinn, das auch mal so zu sehen.
Auf jeden Fall. Und ich meine, man kann natürlich auch die Kommunalpolitik verstehen, warum sie zunächst eine andere Strategie sucht. Das geht natürlich am Ende auch immer darum, die konkreten politischen Mehrheiten für sowas zu gewinnen. Und dann ist natürlich gerade das Anwohnerparken in vielen Hinsichten eine heilige Kuh, wo man sich leicht als Kommunalpolitikerin vor große Herausforderungen gestellt sieht. Ich denke deswegen auch, und da ist auch gerade dieses Berliner Beispiel vielleicht, wo wir jetzt den schauen können, wie das weitergeht mit dem Volksbegehren da. Ein ganz spannendes Beispiel dafür, ob es wirklich funktioniert, in der Realität sozusagen den großen Wurf zu versuchen oder ob wir nicht gerade, weil diese Themen auch so emotional beladen sind und es natürlich am Ende auch immer um ganz harte Verteilungskämpfe geht, ob nicht sozusagen die langfristig erfolgreiche Strategie die Strategie der kleinen Nadelstiche ist. Das ist so mein Eindruck, das versuchen ja viele Kommunen dann doch einzeln mal hier und da ein paar Parkplätze abzuschaffen, erst eine Parkraumbewirtschaftung einzuführen, um dann vielleicht auch daran zu drehen, wer wie berechtigt ist. Also gerade vor dem Hintergrund können wir, glaube ich, sehr gespannt sein, wie das jetzt in Berlin weitergeht.
Ja, also da hast du absolut recht natürlich mit. Also wenn ich sage, ich finde halt diese großen Würfe spannender, ist es, weil natürlich da viel mehr Diskussionsstoff jetzt erstmal drinsteckt. Also ein anderes Projekt, das ich total interessant finde, ist, dass ja die ETH Zürich gerade einmal so durchkalkuliert, wie würde eigentlich die Stadt aussehen, wenn man die Hälfte aller Wege für Autos sperren und für Fahrräder und öffentlichen Verkehr zur Verfügung stellen würde. Also so diese radikalen Gedankenspiele sind, glaube ich, total interessant. Also ist ja etwas, wofür die Philosophie ja auch ein ganz gutes Medium ist. Ganz zum Schluss würde ich gerne noch auf einen kleinen Nebenaspekt kommen, auch um den Bogen zum Anfang zu schlagen, vermute ich jetzt. Und zwar schreibst du an einer Stelle in deinem Buch auch, dass eigentlich der Imperativ der Effizienz, also das sozusagen, wonach wir gerade irgendwie alles ausrichten, wenn es ums Pendeln geht, also Verkehrsströme zu verbessern, Umsteigezeiten zu minimieren, Pendelwege eben zeitlich zu verkürzen, dass der eigentlich das Pendeln um seine Freiheiten und Schönheiten gebracht hätte. Wie meinst du das?
Also ich glaube tatsächlich, es ist sowas, wenn man sich so ein bisschen anfängt, kulturgeschichtlich mit dem Pendeln zu beschäftigen, da wird ein Punkt immer wieder genannt, etwa bei HistorikerInnen, die zu dieser Frage arbeiten, nämlich, dass das Pendeln plötzlich in den Hochzeiten der Industrialisierung, als es noch das Pendeln vor allem in Bussen und Bahnen schaffte, etwas gab, was es sonst eigentlich praktisch gar nicht gab, nämlich Zeit, die sozusagen täglich zwingend verbracht werden musste und die aber zugleich praktisch für nichts effektiv genutzt werden konnte. Und dass also etwa HistorikerInnen, die sich mit dem Lesen beschäftigen, sagen, das hatte eine massive Auswirkung auf breitgeteilte Lesepraktiken, weil man auf einmal plötzlich zweimal täglich im Zug saß, lesen konnte und auch ja der Situation nicht entkommen konnte. Und das ist natürlich jetzt vorbei, also zumindest unter der Prämisse, dass das etwa das WLAN in der Bahn funktioniert, ist das dann vorbei, können wir auch diese Zeit immer effizienter nutzen. Und ich glaube schon, man sollte auch immer mal wieder die Chance nutzen, die man in solchen Momenten auch hat, vielleicht mal einmal andere Dinge zu tun. Das ist, vielleicht kommt da der philosophische Ästhetiker bei mir durch, aber ich glaube wirklich, das ist ganz wichtig, weil wir selten im Alltag die Chance haben, sei es einfach mal aus dem Fenster zu schauen und zu gucken, ich kenne diese Landschaft, die da vorüberzieht, eigentlich sehr gut, aber wie verändert sie sich dann doch vielleicht jeden Tag? Also auch mal so ein bisschen wieder unsere Wahrnehmungsfähigkeiten zu schulen. Da haben wir mal eine kleine Chance im Alltag. Und zugleich sozusagen das noch als letzter Satz dazu, sollte uns das alles natürlich nicht davon abhalten, das Pendeln, wie du es gerade schon beschrieben hast, in vielen Hinsichten möglichst zu reduzieren und auch kürzer zu machen. Also ich glaube nicht, das ist sicherlich kein Plädoyer dafür, ja, wir sollten alle wieder mehr pendeln und so. Aber wenn wir es denn schon müssen, dann gibt es vielleicht die ein oder andere Chance, die man dabei nutzen kann, die sonst im Alltag schnell verloren geht.
Das nehme ich als Schlusswort und ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und meine absolute Leseempfehlung auf Achse, dein Buch, das eben sowohl historisch als auch philosophisch das Thema Pendeln einmal sehr, sehr zugänglich und auch durchaus mit popkulturellen Anspielungen erschließt. Also hatte ich gerade im Vorgespräch gemeint, dass ich dir jetzt einen schrecklichen Ohrwurm verdanke, weil es eben tatsächlich, was mir überhaupt nicht bewusst war, von Roberto Blanco ein Lied gab über eine Welt ohne Benzin. Und solche Dinge finden sich da drin auch. Also hat mir großen Spaß gemacht zu lesen, genauso wie das Gespräch mit dir. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja. Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.